Ja, hallo und willkommen zur Heise Show. Heute mal ausnahmsweise in einem etwas anderen Format. Heise Show innerhalb der Heise Show XXL, direkt live von der IFA. Erster Publikumstag der IFA.
Ja, genau.
Ihr wart schon etwas länger. Ihr habt schon mal geguckt, was so los ist. Kommen wir gleich drauf, was wir uns von der IFA erwarten. Und eine der, sagen wir mal so, für uns interessantesten Neuverstellungen, die es auf der IFA zu sehen gibt. Dafür ist Ernst da. Kommen wir dann auch später drauf. Aber erstmal, was so ein bisschen für Aufregung auf der IFA gesorgt hat, ist ausgerechnet Samsung. Ja. Mit seinem Note 7, das es noch gar nicht gibt in Deutschland, das aber schon explodiert.
Oh, das ist eine schöne Beschreibung. Ja, Samsung hat ein großes Problem. Ausgerechnet zur weltgrößten Consumer Electronics Show explodiert ihr Flaggschiff sozusagen. Und das eine Woche bevor Apple mit dem neuen iPhone kommt. Also richtig blöder kann es eigentlich nicht laufen. Samsung hat aber, finde ich, ganz gut reagiert.
Was ist denn überhaupt passiert? Also okay. Die explodieren.
Explodiert.
Also für die, die es noch nicht mitgekriegt haben.
Samsung-Handys explodieren. Nein, so kann man das nicht sagen. Es gibt von Samsung ein neues Handy, das Note 7. Das kommt sozusagen dieser Tage auf den Markt. In China und Korea, glaube ich, sind schon so ungefähr 400.000 auf dem Markt. Samsung hat schon Millionen Stück produziert und die Vorbesteller haben ganz, ganz wenige haben es auch hierzulande schon gekriegt. Im Grunde genommen ist das Gerät hierzulande zwar schon in den Läden, aber noch nicht ausgeliefert. So. Das ist erstmal der Stand der Dinge. Dann hat es weltweit laut Samsung 35 Fälle gegeben, in denen der Akku im Note 7 Probleme gemacht hat. Und zwar mehr Probleme, als jetzt einfach nur nicht funktioniert, sondern explodiert, geschmolzen, was auch immer. Also es kursieren so ein paar Fotos im Internet, da kann einem schon schummrig werden. 35 hört sich erstmal nicht viel an weltweit. Insbesondere, wenn man denkt, da sind irgendwie 400.000 schon im Markt, aber so eine Rückrufaktionen, die Samsung jetzt initiiert hat, werden vor allen Dingen gemacht, wenn Lebensgefahr besteht, was zweifellos so ist. Man stelle sich nur vor, also ich lade mein Handy über Nacht neben dem Bett. So, das heißt, dann schlafe ich, das kriege ich nicht mit und ich habe einen guten Schlaf, wenn da so ein Handy explodieren würde und es macht nicht in Höllen Lärm. Und die Wohnung brennt ab, dann brenne ich halt mit. Und um solche Sachen, also das wäre natürlich noch viel schlimmer. Ja. Und um das zu vermeiden, hat Samsung gesagt, okay, wir liefern nicht aus und ziehen alle Geräte zurück.
Das kommt ja jetzt nicht so oft vor. Also zum einen, dass man sowas mitkriegt, dass Handys anfangen zu brennen, wenn man sie lädt. Und zum anderen, dass der Hersteller sich tatsächlich genötigt sieht, so zu reagieren. Tatsächlich alle, die er schon ausgeliefert hat, zurückzurufen.
Ja. Die Alternative wäre ja gewesen, so eine Warnung, man kennt das von Autoherstellern, die sagen, fahren Sie mit Ihrem Wagen in die Werkstatt, das wird repariert. Das scheint nicht so einfach zu sein. Erstens weiß Samsung noch nicht genau, oder sie sagen jedenfalls noch nicht, woran es liegt. Also die Forschung muss da erstmal noch betrieben werden. Dann ist das ein wasserdichtes Handy. Das kann man auch nicht zu irgendeinem Händler schicken und sagen, mach mal auf, tausch mal Akku auf, mach mal einen neuen Akku rein. Spätestens, wenn der das versucht, wieder dicht zu kriegen, weil das will ich natürlich, das ist ein brandneues Handy. Ja. Die Gefahr ist zu groß, dass das nicht mehr funktioniert, dass ich das nächste Mal, wenn ich es ins Wasser mit in den Regen nehme oder so, dass es dann kaputt ist.
Das heißt, sie tauschen es einfach aus?
Sie tauschen einfach aus. Was dann Samsung selber macht, ich denke, die werden die Geräte auseinandernehmen und die Akkus austauschen, aber die wissen ja auch, was sie tun.
So. Hoffentlich.
Hoffentlich, ja, da gehen wir mal von aus.
Sie haben ja jetzt auch Akkus angebaut,
da gehen wir mal von aus. So.
Es gab ja zuerst hieß es ja auch, dass die Akkus tatsächlich auch von einer Tochterfirma von Samsung geliefert worden sind. Haben die da jetzt schon genaueres zugesagt? Nee. Oder? Das
die
heißt, man weiß noch nicht, was da genau.
Genau, los die ist. Reden sich so ein bisschen aus. Wir haben Wochenende, Zeitverschiebung, Korea. Wir können das erst endgültig am Montag klären. Das heißt, wir haben jetzt erstmal so solche Zahlen wie 35 Fälle sind bekannt geworden, 400.000 ausgeliefert. Das haben sie gesagt. Und dass sie eben alle zurückholen und austauschen und mehr haben sie nicht.
Was kann denn dahinter stecken? Also ich weiß nicht, das ist jetzt eigentlich auch an euch beide gefragt. Steht uns sowas noch öfters bevor? Also man versucht ja die Akkus immer an immer engere Grenzen zu treiben, damit sie möglichst lange halten und so. Hat das damit zu tun? Kann es damit zu tun haben, dass wir in Zukunft ein bisschen besser aufpassen müssen, dass wir wirklich gute Akkus in unseren Smartphones haben?
Das ist auch ein bisschen spekulativ jetzt.
Ja. Ne? Also. Kannst du mir nicht wirklich zu sagen, weil du steckst immer mehr Energie in immer weniger Raum und du musst sie rauskriegen. Es wird verbraucht im Handy. Du musst sie aber wieder reinfördern. Und das Laden willst du natürlich möglichst schnell haben. Das heißt, hohe Ladeströme, hohe Verluste. Klar. Es wird warm. Die Wärme muss weg. Ja. Das geht nicht immer über das Gehäuse. Es ist eine Balance, die Hersteller da machen müssen. Und möglicherweise ist da Samsung auch was reingerutscht, was die gar nicht haben wollten oder gar nicht bestellt haben. Da können wir im Moment nur spekulieren. Da müssen wir auf die Aufklärung warten.
Also ich meine, das fällt wahrscheinlich vielen Usern auf. Ist mir jetzt aufgefallen zum Beispiel bei meinem aktuellen Handy. Das hat so ein schönes Schnellladegerät. Und das wird warm,
ne?
Echt warm. Das merkst du, wenn es dann vollgeladen ist, nicht mehr anfassen kommt.
Also die ist es auch. Das Note 7 ist auch mit dieser Schnellladetechnik. Ja. Das wird kuschelig. Aber normalerweise funktioniert es. Yeah. Woran es jetzt liegt, ob zum Beispiel da die Elektronik im Inneren nicht richtig erkennt, hey, der Akku ist voll, jetzt hör mal auf zu laden oder so. Das könnte es zum Beispiel sein. Es könnte auch an dem Netzteil liegen. Vielleicht haben die Leute nicht mit dem originalen Netzteil geladen. Also das wissen wir alles noch nicht. Und solange, es ist einfach reine Spekulation. Also jetzt zu sagen, das wird uns noch häufiger passieren, sicherlich. Wenn man denkt, alles wird immer kleiner, also wenn man so an auch diese ganzen Smart Home und die Fitness-Tracker und keine Ahnung, das geht ja in die gleiche Richtung, alles immer kleiner, immer sollen alle länger laufen. Ja, könnte man denken. Wir hatten da mal in der Redaktion, also Florian Müssi kennt sich ja sehr gut mit Ladetechnik aus und er hat gesagt, naja, im Grunde genommen ist man da ist man schon ziemlich an der Optimierungsgrenze von den bestehenden Technologien. Da müsste man im Grunde genommen was Neues erfinden.
Es gibt auch interessante Seiteneffekte. Ich hatte gerade bei meinem Ultrabook den Akku gewechselt, weil der alte Akku über 3 Jahre Gebrauchszeit aufgebläht ist. Hat das Touchpad hochgedrückt, es ragte richtig aus dem Gehäuse raus und war da nicht mehr richtig bedienbar. Der Akku hätte vielleicht noch gehalten, aber wenn du das Notebook nicht nutzen kannst.
Aber wenn sich ein Akku aufbläht, dann würde ich aber denken, da wird es aber Zeit.
Ja, aber deswegen ist auch entsorgt.
Ja, klar. Ich meine, die Erfahrung habe ich auch schon gemacht mit alten Nokia-Handys sogar, also die mit von der Leistungsanforderung gar nicht so hoch waren, dass du irgendwann den Deckel nicht mehr zugekriegt hast, weil der Akku ein bisschen dicker wurde. Also da sind schon Sachen im Schwange, wo man gucken muss. Und das Zweite, was natürlich das Risiko ausmacht, wenn du Hersteller sagen immer, ja, du musst irgendwie Markenware kaufen, am besten nur von uns, was natürlich viele nicht einsehen, weil sie es dann beim Krauter um die Ecke für die Hälfte kriegen und ein billiges Ladegerät, da gibt es natürlich auch Risiken dabei. Wir haben ja gerade in CT in der Untersuchung gesehen, wie da teilweise Netzteile aussehen. Das heißt, auch da ist dann natürlich der Nutzer gefragt, dann aufzupassen, was er sich dann wirklich einkauft.
Ja, wobei das ist ja eigentlich genau kontraproduktiv, was jetzt passiert ist. Ein Gerät von einem Markenhersteller, der auch im Batteriebereich als Marke gilt, ausgerechnet die explodieren, das ist echt doof gelaufen. Also für Samsung ist das wirklich ein Desaster.
Ne? Ja, das ist für die User auch ein Desaster, weil die sind noch verunsicherter, was dann in Zukunft auf sie zukommt.
Also wenn du selber deinen Akku wechseln willst, kauf lieber ein Originalersatzteil.
Ja. Ja. Das sollte man immer noch machen, trotzdem. Gut. Wir werden Montag sehen, was Samsung sagt, ob sie überhaupt noch was zu sagen.
Ja, das müssen sie.
Um dann ein bisschen besser einschätzen zu können, was da dann wirklich passiert ist und was da unter Umständen für die Zukunft noch eine Rolle spielt. Aber Stichwort Zukunft. Wir sind ja jetzt auf der IFA.
Yes!
Und da gibt es ganz viel Zukunft. Oder auch nicht. Also, wenn hier jetzt erster Besuchertag ist, die Messe geht noch bis Mittwoch, was erwartet die Leute, wenn sie herkommen? Was gibt es was Spannendes? Ihr wart jetzt schon ein paar Tage da.
Ja.
Gibt es was Spannendes, was man sich irgendwie angucken will?
Also irgendwie...
Das, was du gleich erzählst. Das
wir haben schon eben drüber philosophiert, was ist denn jetzt irgendwie der Knaller hier oder so. Nee, finde ich nicht. Es gibt ein paar tolle Sachen und ein paar neue Sachen, aber viele Sachen, habe ich den Eindruck, werden einfach weiterentwickelt. Und die IFA ist eben auch keine Forschungsmesse, sondern die IFA ist eine Consumer-Messe, wo die Leute sich angucken können, was sie sich vielleicht zu Weihnachten kaufen wollen. Und das ist irgendwie, finde ich, der Riesenvorteil der IFA. Du gehst hier hin und hast alle Hersteller vor Ort, die auch kompetent sind. Also wenn man so in so ein, keine Ahnung, Saturn oder Media geht oder so, das ist ja immer so eine Sache. Weil da hängt es davon ab, ob man an kompetenten Verkäufer gerät oder nicht. So fällt die Beratung aus. Das ist hier ein bisschen anders und man kann vor allen Dingen die Geräte direkt sehen, damit rumspielen, Fragen stellen und mal gucken, was könnte mich so interessieren. Das finde ich eigentlich das Tolle an der IFA.
Das, was uns in letzter An der Cebit fehlt, ne?
Beispiel ja, Curve genau. TV. Ne? Jeder denkt sich, das ist gebogen, aber niemand weiß, wie stark wirkt ja, das wirklich genau. im eigenen Raum. Hier kann man es mal anfassen.
Ja. Auch so, genau, im Fernsehbereich ist natürlich, das ist natürlich toll, was die Hersteller hier zeigen. Also die fahren hier ein Line-Up auf und die haben Stände, das lebt so richtig. Ne? Das ist schon klasse. Da in dem Bereich, finde ich, wird viel Buzzword-Bingo im Augenblick betrieben. Die ganzen neuen Techniken werden so runtergebrochen auf ein Niveau, dass die Leute sie hoffentlich verstehen können. Da bleibt aber vieles auf der Strecke und dann weiß ich nicht. Also ich persönlich finde, so eine Messe ist dafür nicht geeignet.
Ja, okay. Also ja, aber bei mir kommt es so ein bisschen auch, also was mich an der IFA so ein bisschen stört, ist, dass sie das, was die CeBIT zu viel macht, das macht sie zu wenig. So einen Fokus machen. Ich bin heute mit dem Zug hier angekommen, dann Messe Süd rein und musste dann jetzt hierher ganz andere ändern. Dann kommen dann erstmal Wasserenthärter, da kommen Gasherde, da kommen Waschmaschinen. Ja gut, die sind dann wenigstens noch vernetzt, aber der Gasherd ist halt ein normaler Gasherd oder der Wasserenthärter. Und dann kommen Zahnbürsten, dann gibt es Staubsauger und dann kommen die ersten TVs und dann kommt wieder ein Kühlschrank und da laufe ich dann durch und denke, ja, muss ich mir schon genau gucken, wo ich hin will, vor allen Dingen, weil die Messe auch noch so unübersichtlich
ist. Ja, aber witzigerweise, das Publikum liebt das. Das ist vielleicht jetzt so ein bisschen so, wie wir das sehen. Ne? Wir leben ja in so einer IT-Blase irgendwie. Die IFA hat die weiße Ware vor einigen Jahren dazugenommen, die gab es ja vorher hier nicht. Und die sind total erfolgreich damit. Yeah. Die Leute finden das toll. Und da finden richtige, riesige Kochshows, das, was man normalerweise im Fernsehen hat, das findet hier dann statt. Und wirklich absurde, das ist auch toll auf der IFA, absurde Waschmaschinenkonzepte, die man wirklich so nirgendwo sehen kann. Eine Waschmaschine mit 3 Trommeln, eine große und 2 kleine, damit ich gleichzeitig meine Hauptwäsche, meine weiße Wäsche und noch ein paar Sportsachen waschen kann. Das ist cool. Das siehst du nirgendwo sonst. Ne? Also das ist doch, das finde ich schon gut.
Man sieht es mir ja an, ich koche manchmal auch gerne. Ich liebe natürlich auch die Gasherde, die man hier sieht, mit 5 Flammen und noch 3 Elektroplatten dazu und so. Ja gut.
Also, und das ist, aber ich meine, das ist so ein Kennzeichen, ganz typisch für die IFA. Du kannst dir das hier angucken. Du kannst selber ausprobieren. Das ist toll.
Ja, und dann das Netzwerkmodul für einen Thermomix, dass du dann doch nicht mehr kochen musst. Aber okay, das ist ein anderes Thema. Aber vernetzte Haushaltsgeräte. Ich meine, das ist irgendwie so,
Smart
die haben die weiße Ware dazu genommen, dann jetzt vernetzte Haushaltsgeräte. Smart Home ist eine Geschichte, da werden wir uns sicher auch nochmal in den nächsten Tagen genauer mit beschäftigen müssen. Aber das ist groß hier, oder?
Das ist groß, ja.
Wie smart ist eigentlich dein Home, Jürgen?
Ja, gar nicht. Also ich habe ganz viel IT-Zeugs und ganz viel, was funkt und so, aber das ist alles nicht so, dass ich das von der Zentrale aus steuern könnte. Das ist immer so ein Ding, was brauche ich denn für was? Also mein Lieblingsgerät zu Hause, das, was mich wieder von der IT überzeugt hat, sind die Sonos-Geräte. Und da wünsche ich mir zum Beispiel, dass das automatischer funktioniert. Ich muss jetzt immer noch, wenn ich sage, ich gehe vom Wohnzimmer in die Küche, um zu kochen, mit meinem vernetzten Herd, muss ich dem Sonos immer noch sagen, komm mit. Ja. Das soll er automatisch machen. Der soll mich erkennen und einfach mitkommen. Sozusagen, dass die Musik läuft oder so Sachen. Ne?
Oder
das sind dann so Sachen, die Amazon,
Amazon
sie mit Echo probiert oder Google mit seinem
Cast.
Weiß ich gar nicht mehr, wie sie es genannt haben. Die aber noch nicht in Deutschland sind. Ja, ja. Das heißt, die Haustechnik ist... Ich habe manchmal das Gefühl, dass was hier in Deutschland Smart Home ist, das ist immer noch so ein bisschen klassische Installationstechnik und nicht das, was der normale Mensch, so, der inzwischen im Internet unterwegs ist, erwartet.
Das wächst. Also das Problem ist tatsächlich, dass die Geräte nicht so richtig zusammenspielen. Ich glaube, Sonos ist da in einer relativ guten Position. Die werden alle mit Sonos spielen wollen. Ja, weil... Das ist ja schon weit verkauft. So, ja. Ne? Aber es gibt
es
eben
ist
andere.
Aber auch eine Insel.
Ja.
Nimm doch mal an, du möchtest dein Heimgateway, auf Deutsch die integrierte Internet- und Telefonzentrale, mit deinem Sonos vernetzen, damit das Sonos die Lautstärke dämpft, wenn du einen Anruf annimmst. Geht das? Ich glaube nicht.
Noch nicht mehr.
Noch nicht, aber ich glaube, dass die Hersteller der Geräte Interesse haben, mit Sonos zusammenzuarbeiten. Weil solche Bedürfnisse, wie sie Jürgen geäußert hat, die gibt es. Und Sonos ist schon so eine Marke, die, ne, da wird es passieren. Aber andere, kleinere Firmen, die so Smart-Home-Geräte auf den Markt werfen, mit denen will doch keiner zusammenarbeiten. Das heißt, die müssen sich anpassen. Nee.
Ich meine, selbst Sonos hat sich da ein Stück weit geöffnet. Die haben ja am Anfang immer ihr eigenes Sonos-Net als geschlossenes WLAN betrieben. Und du kannst es inzwischen ja auch über dein normales WLAN betreiben.
Das ist ja nur der erste Schritt. Du brauchst ja auch die Öffnung in Software-Seite.
Du brauchst die Öffnung in Software-Seite, wobei das bei Sonos, glaube ich, weniger das Problem ist. Wir haben jetzt sogar hingekriegt, dass sie tatsächlich Spotify wieder mit draufkriegen mit dem Spotify Connect. Aber gut, das muss man sehen, wo sich das hinentwickelt. Fernseher. Ich meine, die IFA war früher eine internationale Funkausstellung. Da, dass hier irgendwie so die großen Stars aufgetreten sind und Fernsehgarten sozusagen gemacht haben.
Der Sommergarten, den gibt es ja noch.
Ja, gibt es noch, aber hat sich so ein bisschen reduziert.
Ne? Im Sommergarten ist es den ganzen Tag über Programm. Das kriegen wir noch nicht mit. Das
ist okay. Die stellen ja auch die Geräte vor, mit denen man sich das dann angucken kann. Und dann ist wieder, kommt es mir so vor, dasselbe wie letztes Jahr. HDR. Ja.
Genau, das scheint so. Selbe wie letztes Jahr, jetzt gibt es irgendwie noch ein paar Buzzwörter, so wie HDR oder so. 4K ist inzwischen angekommen. Man sagt, so ein Drittel der Geräte, die dieses Jahr verkauft werden, haben die hohe Auflösung. Was passiert denn da Neues? Jetzt gibt es ein paar OLEDs, die sind natürlich super, aber die LCDs sind auch klasse. Also so, das ist alles so Kleinigkeiten. So ein Fernseher steht aber nicht nur ein Jahr zu Hause und dann tauscht du ihn aus. Wenn du einen alten Fernseher hast und der steht, sagen wir mal, also im Schnitt stehen die Fernseher 5 bis 7 Jahre im Wohnzimmer. Wenn ich nach 5 Jahren meinen Fernseher wechsle, dann sehe ich aber, was es für technische Fortschritte gab. Ne? Also wir vergleichen immer nur das zur letzten Generation. Ja. Wenn man das mal zur 5. Generation vergleicht, dann sieht man, wow, das hat echt viel, das ist viel passiert. Das ist vielleicht so ein bisschen was, wo man aufpassen muss. Ne? Das ist ja gar nichts Neues oder so, doch.
Aber zumindest kann man sich dann hier mal angucken.
Genau. Und
also weil das finde ich immer das Problem, gerade wenn du Fernseher kaufst, ne? Also auch teilweise, wenn du sie im Markt dir anguckst oder so, einen richtigen Eindruck kriegst du nicht. Das ist hier einiges besser, glaube ich, dass du dir die angucken kannst und dann schon mal eher weißt, zumindest welche Technik du möchtest und was du vielleicht verzichten kannst und in welchen Preiskategorien du dann landest. Obwohl, das ist wie früher mit dem Computer. Da haben wir immer gesagt, der Computer, den du haben willst, kostet immer 5.000 Mark. Ja. Egal, zu welcher Zeit du ihn kaufst. Ja, so ähnlich ist es mit dem Fernseher auch.
Das ist lange her.
Gut. Ja, wenigstens die Computer sind ein bisschen billiger geworden, das stimmt.
Ja. Gut. Eine der, finde ich tatsächlich auch, aber gut, ich war auch, bin Netzwerker, interessantesten Neuerungen hat den schönen Namen Mumimo. Das ist lustig. Die IEEE hat uns daran gewöhnt, dass wir wirklich inzwischen mit ihren Codes um uns werfen, wie als würde jeder wissen, was wir wollen. Jetzt kommen sie mit Mumimo.
Das aber stimmt doch gar nicht.
Das hört sich eher an wie Elio das Schmunzelmonster.
Ja,
das
ist so süß,
die IEEE gibt ja mal eine trockene Buchstabenzeichenkombination aus. Mumimo ist ja eine Marke, der von der Wi-Fi Association oder Alliance geprägt wurde. Aber technisch ist die Technik wirklich geil.
Ja. Sag mal erstmal, was das heißt, Mumimo.
Genau. Mumimo bedeutet Multi-User MIMO. Das heißt, dass ein Router mehrere Geräte tatsächlich zeitlich gleichzeitig bedienen kann. Auf Deutsch, er schickt nicht nacheinander Paket 1 an das Smartphone, Paket 2 ans Tablet, Paket 3 ans Notebook, nacheinander, sondern er schickt sie tatsächlich gleichzeitig, wenn die Geräte das auch können. Dadurch spart man natürlich irre Sendezeit. Die ganze Übertragung ist in deutlich weniger Zeit erledigt. Der Funkkanal ist wieder frei für andere.
Aber MIMO ist dann auch noch Multiple Input und Multiple Output.
Genau, das heißt, dass ein Gerät über mehrere Antennen senden kann, was auch den Durchsatz hebt, weil du verschiedene Datenströme übertragen kannst.
Was kriege ich damit raus?
Also in der Praxis streut es noch sehr stark. Mhm. Wenn man mal den Vergleich macht, ich habe 3 dumme Smartphones, die das nicht können, dann würden die beispielsweise Stöcker 100 Mbit pro Sekunde kriegen, würden aber mit Mumimo, wenn es optimal funktioniert, das 2- bis 3-fache bekommen. Mhm. Es gibt da so eine Grenze von Faktor 2,4, was technisch bedingt ist. Da kann man auch schon fast hinkommen. Es gibt ja einen Hersteller von Routern, der sagt, hat im Labor Faktor 2,2 erlebt. Mhm. Und so eine Geschwindigkeitserhöhung nehme ich natürlich gerne mit, wenn ich sie bekommen kann. Ja. Aber es ist eben ein Sahnehäubchen. Alle Geräte müssen es können und sie müssen relativ nah bei dem Router sein. Also zum Beispiel wie hier jetzt gerade, wenn unsere Smartphones das machen würden, dann würde es echt was bringen.
Ja. Aber das heißt, der Router und das Endgerät müssen es können. Aber es müssen nicht alle Endgeräte, die mit dem Router sprechen, gleichzeitig es können. Oder
alle,
doch?
Die gleichzeitig kommunizieren wollen.
Und wenn jetzt eins dabei ist, was es nicht kann?
Dann fällt das aus dieser Gruppe erstmal raus und wird hinterher bedient.
Okay, aber es stimmt.
Auf jeden Fall funktioniert es weiter. Nein, es stört nicht die Gruppe.
Okay, das ist ja wesentlich.
Ja. Das ist ja schon mal ganz schön was. Wie sind die Voraussetzungen? Also gut, wir haben, kennen das alle mit dem WLAN zu Hause. Irgendwo hakelt es immer mal, wenn, was weiß ich, Stahlbetonmauer dazwischen ist, am schlimmsten.
Geht die gar Situation hier, die ist die optimale für Mumimo. Alle sind in Reichweite, alle kriegen eine hohe Datenrate. Ja. Durch eine Wand geht es vielleicht auch noch. Ja. Danach wird es aber eng. Mhm. Es gibt auch schon Smartphones wie dieses hier, die haben einen Mumimo-fähigen Chip drin, aber da liefert der Hersteller kein Update mehr.
Ja.
Auf Deutsch hier ist es nicht eingeschaltet und das Gerät wird es auch nie bekommen. Ist natürlich ärgerlich, aber gut. Okay. Neue Geräte haben es dann. Du brauchst einen neuen Router und du brauchst neue Geräte, die es können. Das heißt, im Moment ist keine Notwendigkeit loszugehen und sagen, ich schmeiß meine alte Fritzbox raus und kaufe dafür die neue.
Wann ist das denn zu erwarten, dass es die Handys gibt?
Es wird so langsam in den Markt einschleichen. Wie gesagt, du profitierst ja nur, wenn deine Geräte es auch können. Ne? Und du tauschst auch deinen Gerätepark nicht sofort aus.
Aber sagen wir mal, so ein Handy tauscht man so alle 2-3 Jahre aus.
Ja.
Ich kann nicht erwarten, dass in zwei Jahren werden die das haben?
Die meisten deiner Geräte Mumimo können. Und dann ist auch der richtige Zeitpunkt, eventuell einen Mumimo-fähigen Router zu kaufen.
Was schätzt du denn? Die Handys, die in 2 Jahren auf dem Markt sind, werden die das alle können?
Alle nicht. Es
also
wird
die billigen nicht,
eher
oder?
Im mittel- und hochpreisigen Segment passieren.
So ähnlich sein wie mit der Abstufung, was zu welcher LTE-Geschwindigkeit du schaffst als Endgerät.
Ja, natürlich. Mumimo ist natürlich ein Verkaufsargument. Ja. Das ist ein Sahnehäubchen, was man gerne auf die Schachtel packt. Aber es sollte für dich nicht das einzige Argument sein, einen neuen Router auszuwählen.
Wie sieht es bei Notebooks aus? Gibt es schon Notebooks, die das können?
Einige. Acer hat einige Serien, die das können. Die haben dann auch nicht nur eine Antenne, sondern zwei. Das heißt, du profitierst da auch nochmal. Und es gibt einige Handys, die es haben und man kriegt natürlich auch schon so Nachrüstadapter. Man muss das Notebook nicht austauschen, man kann dann für Größenordnung 40 Euro einen Adapter kaufen, steckt ihn rein. Mhm. Das geht auch.
Du hast es ja jetzt probiert, ne, gerade.
Ja.
Fandst du, dass man es richtig merkt, den Unterschied?
Messtechnisch ja. In der echten Praxis ist die Situation einfach zu selten, dass alle Leute gleichzeitig streamen.
Ja, also wenn jetzt aber eine Familie, also wenn ich das bei uns zu Hause, wir sitzen teilweise wirklich zu zweit, zu dritt und jeder ist irgendwie im Internet und streamt irgendwelche Sachen, dann würden wir das merken, ja?
Dann könntet ihr das merken, ja. Vor allem, wenn es noch andere Clients gibt, die nebenbei meinetwegen ein Backup vom Server wieder runterziehen. Ne? Die werden dann halt nicht so häufig ausgebremst und da geht es dann deutlich flotter. Der Witz bei Mumimo ist, das ganze System profitiert indirekt. Es ist im Grunde wie mit der Autobahn bei der Einfädelung. Es können alle immer nur nacheinander rauf. Wenn man aber eine mehrspurige Einfädelung haben könnte, könnte man zügiger losfahren.
Nein, ich merke das schon. Also das würde ja dann auch zum Beispiel bei IPTV was bringen, wenn man das übers WLAN.
Auf jeden Fall, alle Datenströme, die regelmäßig passieren und wo es in die Richtung vom Router zum Client geht. Ja. Umgekehrt, daran arbeitet es IEEE.
Weil ich sage im Moment noch allen Leuten, wenn sie IPTV zu Hause machen wollen, mit mehreren Empfangsgeräten, sollen sie Kabel ziehen, weil das mit WLAN irgendwie scheiße ist.
Da wird es dann ja auch manchmal problematisch, weil eben alle um dich herum auch WLAN haben und es nutzen. Ja. Da wird es dann eng.
Ja.
Hätte man da die große Flotte und überall Mumimo, wäre das auch ein Gewinn für alle.
Ja. Das heißt, es ist tatsächlich nicht, also ich hatte erst gedacht, wo ich das gelesen habe, ja, das ist dann was für Firmen oder sowas. Nö, aber es ist tatsächlich für zu Hause eigentlich
auch,
das
Sinnvolle.
Gerade wenn man sich überlegt, dass immer mehr Leute eben auf die Streams umsteigen. Ne?
Das Extrembeispiel ist natürlich zum Beispiel ein Fußballstadion, wenn alle gleichzeitig den Stream auf dem Handy gucken, statt mit dem Parallel zum Live-Spiel.
Das ist gut.
Das ist aber jetzt nicht wir sagen es jetzt einfach, AVM hat den ersten Router rausgebracht damit, ne, den haben wir getestet.
Ersten eigenen, ja, aber es gibt noch andere.
Ja. Oh, okay. Das ist aber jetzt nichts, was die Hersteller sich ausgedacht haben. Ja, natürlich, was die Hersteller sich ausgedacht haben, aber was standardisiert ist.
Das ist standardisiert im WLAN-Standard 802.11ac, das ist das schnelle WLAN 5 GHz, was man jetzt hat. Mhm. Es ist aber eine Option. Du musst es nicht erfüllen, um deine Geräte LVC-fähig nennen zu können.
Ja, okay. Das heißt, FAC geht auch ohne Mumimo.
Ja,
gibt es
ja schon seit 3-4 Jahren.
Beschäftigt immer noch so, wie schnell setzt sich das durch? Was meinst du?
Es wird ein bisschen dauern. Ja. Ganz einfach, weil niemand sein komplettes Heiminventar austauscht.
Naja, wenn ab morgen alle Geräte das drin hätten, die ich kaufen könnte, dann würde das doch ungefähr ein Jahr dauern, dann wäre das irgendwie durch. Kann man das erwarten? Wird das so sein?
Nicht innerhalb des nächsten Jahres, aber in den nächsten 5 Jahren wird es sich deutlich ausgebreitet haben, weil es einfach eine sehr günstig zu schaffende Option ist. Und das Schöne ist, die Evolution geht dann noch weiter. Wir kriegen ja auch Mumimo in die Gegenrichtung, also wenn ich Backups hochschieben will, und es forschen an den Universitäten wirklich schon daran, dass man auch tatsächlich gleichzeitig senden und empfangen kann. Das ist so der heilige Gral der Funktechnik.
Ja.
Und dann wird es nochmal richtig spannend. Und auch dann werden wir wieder dabei sein und testen, wie gut das funktioniert.
Gut. Technisch ist es klar. Ne? Also finden wir alle faszinierend, sowohl von der technischen Seite wie von dem her, was es bringt. Was mich total wundert ist, du hast eben gesagt, die Hersteller versuchen hier das so ein bisschen so runterzubrechen, alles die Technik oder so, das ist für normalen, teilweise auch eben so, dass man nicht viel Technik erklärt. Warum kommen die jetzt ausgerechnet zur IFA mit Mumimo? Das hätte ich doch auf der CES oder auf der CeBIT erwartet. Und
ja. Ankündigungen gab es ja schon viele, aber die neue Fritzbox mit Mumimo kannst du jetzt wirklich auch kaufen oder zumindest vorbestellen. Ja. Wir haben natürlich auch schon von einem halben Jahr gedrängelt, nun gibt uns doch mal was, aber Sachen müssen erst fertig sein, bevor man sie so präsentieren kann.
Also weil das ist, also der normale Mensch, der zur FIFA geht, erwartet sowas natürlich nicht hier. Ne?
Meine, es gibt auch das Gegenbeispiel eines anderen Routerherstellers. Das Gerät haben wir mitgetestet, aber wenn du da die Konfigurationsseite aufmachst, siehst du eine Einschränkung. Mumimo ist bei uns noch im Alpha-Stadion. Mhm. Wir sind noch nicht richtig fertig. Ja. Ob das jemals fertig wird durch Firma-Update, darauf müssen wir warten.
Wie aufwendig ist das für die Hersteller, das zu implementieren?
Die Hersteller brauchen neue WLAN-Chips, die das unterstützen. Sie müssen die Firmware
anpassen. Gibt es mehrere Chips, die das unterstützen, oder ist das alles wieder Qualcomm
ein
oder so?
Ein Chip-Hersteller hat den Markt so ein bisschen in der Hand im Moment. Qualcomm, die sind am weitesten in der Entwicklung. Ja. Aber auch Quantenna hat das Thema auf der Latte. Und Broadcom, also die Großen.
Ja.
Aber es gibt noch so ein bisschen die Erwartung, dass man an der Interoperabilität, Kompatibilität zwischen den verschiedenen Chipsätzen noch arbeiten muss. Auch die Wi-Fi Alliance, die in den USA den Begriff Wi-Fi geprägt hat, arbeitet noch daran, das Test-Setup so hinzubiegen, dass sie gucken können, welcher Hersteller kann wie gut mit wem. Das Gemeine bei Mumimo ist auch, es hat ein paar Randbedingungen, damit es richtig gut funktioniert, und die sind nicht immer gegeben.
Ja.
Was wir auch in den eigenen Tests festgestellt haben, es gab Hersteller, die sagen, kann gar nicht sein, wir haben viel mehr gemessen. Es hängt immer auch von der Umgebung ab. Das ist bei Funk so. Daran kann man nicht viel drehen. Und es wird da auch verschiedene Optimierungen geben. Das heißt, die ganze Technik wird jetzt noch ein bisschen reifen durch Firmware-Updates. Und es gibt halt Routerhersteller, da kann man sich drauf verlassen. Die Firmware-Updates kommen wirklich. Bei anderen kann man nur hoffen.
Mhm. Hast du schon Geräte gekauft für dich?
Nein.
Nein?
Durch Zufall. Und dann erfahren, dass dieses auch mit Firmware-Updates nicht aktiviert wird. Aber gut.
Ja.
Okay. Ich bin nicht damit mit dem Vorsatz losgegangen, ich brauche jetzt ein Mumimo-Gerät, sondern ich brauche
aber
ein Smartphone.
Das heißt, du bist aber noch nicht losgegangen, hast gesagt.
Nein.
Meine nächsten Geräte kaufe ich daraufhin.
Genau. Sobald meine Töchter ihr eigenes Smartphone bekommen, dann werde ich mal genauer hingucken.
Das dauert nicht mehr lange, wenn ich mich recht entsinne.
Ja, leider.
aber gut, du sagst, gut, wir müssen natürlich, im Prinzip hängt es auch von den Chipsatzherstellern ab, dass die anständig arbeiten. Aber sonst, ja gut, Antennentechnik ist noch eine Frage.
Die Physik ist die gleiche.
Ja.
Es geht nur darum, wann bediene ich welchen Client wie.
Okay.
Und dann muss eben der Client das unterstützen und der Router. Dann kann man die Technik nutzen.
Das heißt, das ist für die Routerhersteller eigentlich nicht so ein großes Problem oder nicht so ein Schritt, wie es frühere Technikschritte mal waren.
Für die ist das Problem, sie haben einen neuen Chipsatz, sie müssen gucken, wie fügt der sich in das vorhandene System ein. Oder sie bauen gleich einen kompletten aus Router-Mainboard, sind ja viele Chips da drauf. Und das alles muss qualifiziert werden.
Ja, spannend. Das wird dann doch mein nächster Router. Router, Router. Ja. Was kommt nach Mumimo?
Oh, zum Beispiel Megamimo.
Mega.
Ich sag doch, die IEEE, die wird noch irgendwann zum Comic-Hersteller.
Das ist im Moment noch ein Forschungsprojekt des MIT, was aber auch sehr spannend ist, weil die sich sagen, wir haben nicht immer nur einen Access Point oder eine WLAN-Basis, sondern über ein Gebäude verteilt mehrere. Und wenn wir es schaffen, die koordiniert arbeiten zu lassen, können wir die Versorgung nochmal verbessern, sozusagen geräteübergreifendes Mimo. Und das ist jetzt auch schon so weit, dass sie es für marktreif halten. Setzt aber voraus, dass man zum Beispiel wie in der Firma eine Verkabelung hat, über die alle verbunden sind.
Das ist dann aber auch wirklich eher was für Firmen, die...
Auf jeden Fall. Ja. Denn zu Hause müsste man Kabel ziehen und man bräuchte mehrere Access Points. Da wird es dann nochmal aufwendig. Aber der Gewinn, den die damit erzielt haben, ist auch bei Faktor 3,3 ungefähr. Das ist schon sehr attraktiv.
Okay, wobei mir einfällt, eine Geschichte noch. Gibt es für Mumimo Repeater? Oder ist
ja,
das,
gibt es auch
schon. Ich habe gerade gedacht, irgendwie so ein Powerline oder so. Dann ginge das darüber auch.
Bei Powerline muss ich erstmal mit ein paar Leuten sprechen, um das beurteilen zu können. Aber für die WLAN-Seite von solchen Powerline-Adaptern kann man es natürlich auch verwenden, sicher. Mhm. Aber wo du sagst, es gibt Heater, ja, gibt es. Okay. Die verbinden sich dann auf dem einen Band mit dem Router, können da richtig schön schnell mit mehreren Sticks gleichzeitig arbeiten und können das entsprechend natürlich auch weiterverteilen. Okay. Das gibt es auch hier schon zu sehen und zu kaufen.
Gut, also lohnt sich, wenn man Netzwerktechnik interessiert ist, auf die IFA zu gehen. Ganz offensichtlich. Was erwartet euch noch von der IFA? Gibt es noch irgendwas, wo ihr denkt, ja, das muss ich mir noch angucken?
Ich wollte noch mal nach Kameras gucken, obwohl ja nächste oder übernächste Woche die Fotokina ist, sind doch immer noch mal ein paar Sachen hier. Irgendwie, ich habe, die Kollegen haben was erzählt von Hasselblad am Handy oder so.
Ah, das Modul für das Moto Z. Das ist interessant.
Würde ich jetzt mir da noch mal angucken wollen.
Zu erzählen, was ist es? Tatsächlich eine Kamera, die man aufs Handy aufsteckt. Ja. So eine richtig gute Hasselblad, die dann eigene Fotos macht und die direkt aufs Smartphone überträgt und das ist dann für den Rest zuständig. Also nicht das Smartphone knipst eigentlich, sondern das Modul und das wird auf das Moto Z einfach über ihren Standard mit dem Magnetverschluss aufgeklipst, ohne dass man was dazu machen muss. Die Verwaltung macht dann das Handy.
Sony hat sowas Ähnliches ja vor 2 Jahren mal vorgestellt, aber natürlich nicht mit Hasselblad, sondern irgendwie so eine eigene Optik.
Ulrike kriegt leuchtende Augen.
finde ich spannend. Also, wir haben damals auch über dieses Sony-Ding berichtet, wie realistisch das ist, dass man so ein Objektiv an Handy macht, weil das vom Gewicht her stimmt das ja alles gar nicht mehr. Aber man nimmt es halt dann ans Objektiv und nimmt das Handy nur als Display. So soll es funktionieren.
Ja, und bei dem Moto Z, das ist ja einfach zu trennen, wieder und dran zu stecken. Das ist ja das Schöne dabei.
Ja, das stimmt
dabei,
noch. Ne? Das war ein bisschen komplizierter.
Okay. Du, irgendwelche Erwartungen noch?
Das Spannendste, was ich sehe, ist, dass die Hersteller immer noch mit vielen neuen verschiedenen Geräten, Routern, Clients, Adaptern, Repeatern rauskommen. Es ist noch viel Innovationspotenzial da, denke ich. Und wir werden noch einige Neuvorstellungen erleben. Aber große Enthüllungen erwarte ich hier auf der Messe nicht mehr. Die kamen schon im Vorfeld teilweise. Aber hier kann man die Geräte wirklich mal anfassen und gucken, ist es wirklich nur ein Gehäusedummy oder steckt da wirklich Elektronik drin?
Ja, und dann auch mal gucken, ob es was für einen selber ist. Gut, ich danke euch vielmals.
Gerne.
Wir werden uns morgen auch natürlich über die IFA unterhalten. Da wird es unter anderem um Haustechnik gehen und auch die Sicherheitsprobleme, die es damit gibt. Und infolge daran so ein bisschen ein Thema machen, das etwas über die IFA rausweist. Da geht es dann um die aktuellen Entwicklungen bei Netzneutralität und was Verschlüsselung angeht. Ulf Burmeier wird da sein, Richter am Landgericht Berlin. Mit dem werde ich ein bisschen eben über die politischen Konsequenzen von Verschlüsselungsattacken und Ähnlichem reden. Würde mich freuen, wenn ihr auch zuguckt morgen. Das war's für heute und wünsche euch noch einen schönen Tag. Und falls ihr auf der IFA seid, viel Spaß noch. Und
guckt euch das alles genau an.
Dass ihr euch das Richtige aussucht.
Tschüss. Okay. Tschüss.